Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum weiteren Interview des Gesund-Unglücklich-Kongress. Heute begrüße ich den Professor Yorgos Kavouros. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Ja, wir beglückwünschen uns heute mal selbst, weil Sie bringen ein ganz spannendes Thema mit. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Danke schön und danke für die Einladung. Ja.
Sehr gerne. Ja, Sie bringen heute ein ganz spannendes Thema mit. Erstmal aber vielleicht, wo kommen Sie her? Sie haben ein ganz großes Spektrum an ganz viel Wissen für unsere Zuschauer mitgebracht. Sie kommen ursprünglich aus der, sag ich mal, Allgemeinmedizin, haben aber immer weiter auch, sag ich mal, viele spannende Themen dazu beigetragen. Die Homöopathie, Naturheilfahren, das ganze Thema Ernährungsmedizin und Kneipp. Etwas, was mich persönlich sofort angesprochen hat, weil damit bin ich groß geworden, aber das ist ja heute fast gar nicht mehr präsent. Leider. Aber Sie bringen ganz viel mit und das Ganze hat einen Überbegriff, da gehen wir nachher drauf ein, integrative Medizin. Das ist ein ganz spannendes Feld. Aber vorab vielleicht, Herr Professor Kavouros, was hat Sie bewegt, aus dem, ich sage jetzt mal, klassischen Bereich sich zu erweitern? Was war da so der Ursprung? Gab es ein Erlebnis in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, da kann es noch mehr geben?
Ja, also im Prinzip war die berufliche Laufbahn so, dass ich ursprünglich Bauingenieur studiert habe. Also mit Medizin gar nicht viel am Hut, also relativ weit entfernt von der Medizin. Und ich fand es dann etwas einsilbig, also etwas monoton. Es war mir zu wenig. Ich hatte mich nicht so, war mir der Wunschtraum meiner Eltern und man hat sich halt dann so reinbegeben. Aber ich habe mir dann gedacht, nee. Und dann ist mir zu der Zeit das Lebenswerk von Wilhelm Reich, der steht gerade da, begegnet. Da war ich so 18, 19 Jahre, habe mich damit beschäftigt und habe dann irgendwann mein Bauingenieurstudium nach Vollende der Vorprüfung für mich abgeschlossen und habe versucht, Medizin zu studieren, was damals noch nicht ging. Deswegen habe ich eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, damit ich wenigstens ein bisschen in das Gebiet reinkomme. Das war von Vorteil. Das hat mir aber nicht das gegeben, was ich eigentlich an Wissensdurst und an Verständnis befriedigt haben wollte. Dann habe ich doch einen Medizinstudienplatz gehabt, angefangen Medizin zu studieren, habe das auch beendet. War dann aber am Ende des Medizinstudiums zwar deutlich viel besser vorbereitet auf die Gesundheit der Menschen, mich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern, aber viele, viele Fragen waren offen geblieben, die auch in der Schulmedizin nicht beantwortet waren. Ich habe dann die schulmedizinische Karriere weitergemacht. Ich habe dann eine gute Ausbildung im Krankenhaus gemacht, habe dann den Facharzt für Allgemeinmedizin erworben und habe mich dann niedergelassen relativ bald und habe dann wohl in der Praxis sehr ordentliche, gute Schulmedizin praktiziert. Dann aber selber gemerkt mit der Zeit, dass das für den Anspruch, den ich hatte, nämlich Menschen zu heilen, im weiteren Sinne nicht ausreichend war, was ich bis jetzt gelernt hatte. Dann kam auch noch eigene Krankheit dazu, eigene Kinder, die kamen dazu und die wollte ich dann gern vernünftig behandeln und habe dann angefangen, mich mit der Homöopathie zu befassen. Habe da so ein, ja, bin ich da ziemlich weit gekommen und am bekanntesten bin ich eigentlich über die Homöopathie und als Homöopathielehrer geworden und habe dann auch durch eigene Krankheit gemerkt und dadurch, dass mir bei der eigenen Krankheit die Schulmedizin nur bedingt helfen konnte, habe ich mich dann an Wilhelm Reich wieder zurückerinnert und habe dann langsam angefangen, mein schulmedizinisches Repertoire Zug um Zug zu bereichern, ohne die Basis der Schulmedizin zu verlassen. Also die Basis der Schulmedizin ist bis jetzt geblieben. Das ist auch wichtig, für die Patienten. Die Patienten möchten einen Arzt haben, der sich auch in der Schulmedizin gut auskennt, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, weil sich da so viel bewegt. Aber also zwischen 70 bis 80% der Patienten möchten gern was darüber hinausgeht, über die Schulmedizin, ihren Ansprüchen und ihren Vorstellungen entsprechend, möchten den Arzt, der sich damit auch auskennt. So.
70, 80% ist natürlich schon auch viel, ne? Dass sich Menschen vielleicht auch mehr wünschen als jetzt wirklich nur das Rezept und geh damit nach Hause und das wird
Also
schon
die
gut.
70, 80 sind die Kombination. Die wollen die Schulmedizin.
Genau.
Damals
Genau.
hat es auch geheißen Komplementärmedizin, ja. Plus Komplementärmedizin, ja.
Genau, da kommen wir jetzt vielleicht mal zu diesen Begrifflichkeiten, weil da ist ja ganz viel auch, was man vielleicht gar nicht richtig einordnet. Komplementär, integrativ, es gibt ja ganz viele neue Begriffe auch, Alternativmedizin. Vielleicht klären Sie da nochmal auch
Ja,
die
also
Zuschauer ein
gleich mit
bisschen
dem
auf.
Begriff Alternativmedizin kann man gleich aufräumen. Der gehört in die Schublade rein oder im Papierkorb. Der Begriff Alternativmedizin ist was eigentlich nicht existiert. Weil ich habe ja viele, viele Ärzte, viele, viele Heilpraktiker ausgebildet. Ich kenne keinen, der sich nur komplementär beschäftigt. Jeder kennt auch die Schulmedizin und benutzt einen Teil der Schulmedizin, so wie es in der Kombination für den Patienten am besten ist. Das heißt, eigentlich war der Begriff Komplementärmedizin für lange Jahre. Also wenn jetzt Alternativmedizin irgendwo auftaucht, der Begriff, dann ist es meistens eine Kampfansage von einem Journalisten. Und dann können Sie gleich den Artikel auch schon wieder zumachen, weil das lohnt sich nicht bis zu Ende zu lesen, ja? Weil keiner wird so töricht sein und sich nur auf ein Gebiet stürzen und die anderen Gebiete völlig vernachlässigen, ja? Gut. In den letzten Jahren, und ich habe ja eine Professur, ich habe ja einen Ruf gekriegt an eine medizinische Fakultät, und der Ruf war für integrative Medizin und Homöopathie. So, und das war dann für mich auch ein wenig eine Herausforderung, weil zu dem Zeitpunkt, es war 2013, war die integrative Medizin noch nicht so etabliert. Auch jetzt noch nicht genügend, aber es ist jetzt mehr bekannt. Immer noch nicht genug, aber damals war es doch noch nicht so ganz klar, was meint man eigentlich mit integrativer Medizin und so weiter, was hat das für Verhältnis zur Schulmedizin und zur Komplementärmedizin. Also ich versuche es mal ganz einfach zu sagen. Die integrative Medizin beinhaltet alles, was man anwenden kann, damit es am Patienten besser geht, ja, in seiner Gesundheit. Nach Möglichkeit sollte das auch wissenschaftlich nachgewiesen sein. Ja, aber, kommt gleich das erste Aber, die Schulmedizin ist ungefähr nur zu 20% wissenschaftlich nachgewiesen, circa. Das heißt, soll ich auf diese anderen 80% verzichten? Natürlich nein. Ja. Also da kommt sicherlich dann auch noch der Faktor mit rein, die Erfahrung des Arztes, welche Methoden hat er in seiner Erfahrung angewendet, welche Methoden haben dem Patienten helfen können. Ja. Also insofern ist immer ein Griff in die Zukunft. Das heißt, ja, auch wenn die Forschung noch nicht das, weil es kostet ja auch Geld, alles nachzuweisen, also auch wenn es noch nicht der letztendliche Beweis erbracht ist, wenn die Erfahrungen des Arztes sehr gut sind damit oder des Heilpraktikers oder wie auch immer und er Menschen damit helfen hat können, nach dem Motto, wer heilt, hat recht, kann man diese Methoden durchaus anwenden. Ist natürlich schön, wenn man dann auch noch einen wissenschaftlichen Beweis dafür kriegt, umso besser. Ja. So, also integrative Medizin nimmt alle Methoden unter ihren Mantel, die am Patienten potenziell helfen können. Also auch die Schulmedizin. Das heißt, integrative Medizin ist der große Mantel über alles und darunter ist sehr, sehr viel Platz. Und das ist schon mal wichtig zu sehen. Also man schließt von vornherein gar nichts aus. Manche haben gesagt, das müsste man Inklusivmedizin nennen. Das ist auch schon ein bisschen ein sperriger Begriff. Integrativ klingt schöner. Also es ist eine Art, die alles einschließt zum Wohle der Patienten. Das ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist auch, was hat der Patient für Bedürfnisse? Also Sie kommen zum Beispiel zum Arzt oder zum Heilpraktiker oder und sagen, ich mag gern Schulmedizin, aber ich möchte sehr gern, ich habe ein sehr großes Faible für chinesische Medizin. Können Sie das vielleicht mit einbauen? Also die Neigung des Patienten spielt auch eine große Rolle. Das heißt, erstmal die Art der Erkrankung, dann was der Patient sonst oder wie weit fortgeschritten die Krankheit ist, wie gut sind die Ergebnisse in der Schulmedizin, wie gut sind die Ergebnisse in der Homöopathie. Man vergleicht es, man bespricht es mit dem Patienten und dabei wird auch die Präferenz oder die Neigung des Patienten berücksichtigt. Wenn der Patient sagt, hören Sie mal auf, das und das möchte ich nicht, ja, dann ist es sozusagen schon ein Befehl, das dann auch rauszulassen. Also die Neigung des Patienten ist sehr wichtig dabei.
Naja, das ist ja auch so ein bisschen, da geht es ja auch schon in die Selbstverantwortung, Selbstfürsorge auf Augenhöhe. Das ist ja in langer Zeit war das ja, ja schon auch nicht so, ne? Das ist schon auch so dieses Gefälle, der
So
Arzt
ist
hat
es.
gesagt und ich mache das. Da ist
Ja.
ja, sag ich mal, Patient ja schon ein bisschen moderner seit vielen Jahren unterwegs,
Also
möchte ja mit einbezogen werden.
die meisten Patienten. Es ist ja, das ist ja genau, was Sie gesagt haben. Selbstverantwortung zu übernehmen, selbst Mitentscheidungen zu treffen, bedeutet auch Mitverantwortung zu übernehmen.
Genau.
Man kann nicht das eine ohne das andere haben, aber die Patienten haben sich mehr und mehr verselbstständigt, haben sich auf eigene Füße gestellt, während früher tatsächlich das so oft so war, dass das eine Anordnung war, ist es doch jetzt eher Gespräche, man sieht es auch in der Schulmedizin. Es gibt ja bei den Tumorpatienten Tumorkonzile, wo sich die Ärzte zusammen mit dem Patienten besprechen. Also, das hat doch eine ganz andere Richtung bekommen, als es früher war. Aber wir haben noch viel,
Zu
und dafür
tun.
dienen ja auch diese Interviews. Das Thema, das wir heute angehen, ist ja eins, was selbst der Schulmedizin nicht so geläufig ist. Es ist bekannt, es ist nicht sehr geläufig. Aber es hat auch sehr, sehr große Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass der Patient auch versteht, worum geht es da eigentlich?
Genau, da kommen wir doch mal zum Thema. Es geht ja darum, also die stillen Entzündungen, Silent Inflammation, das ist ja auch so ein neuer Begriff, den man immer öfter hört. Das heißt, in der Medizin ist ja spürbar, dass viele Krankheiten viel massiver und auch früher auftreten und dass vielleicht einfach durch klassische Behandlungsmethoden etwas nicht wirklich den Erfolg hat. So, und da haben Sie das Thema sich zu Herzen genommen. Man sieht es im Hintergrund ja auch. Ne? Es gibt ja sowas wie akute Krankheiten und es gibt die chronischen Krankheiten, die ja
Ja,
immer mehr zunehmen.
also im Prinzip ist es ja so, dass wir wollen ja, und es war schon im alten Griechenland so, wir wollen ja den Patienten eigentlich dahin bringen, dass er gar nicht erst krank wird. So. Und das ist auch das große Bestreben der Schulmedizin. Nur die Methoden dort oder die Möglichkeiten sind bis vor kurzem sehr begrenzt gewesen. Das heißt, man hat einen Tumor erst feststellen können, wenn er sich halt gezeigt hat. Auch noch so klein, aber der Tumor war schon da. Ja? Oder eine Vorstufe von einem Tumor, die man feingeweblich nachweisen konnte. Aber eigentlich war es da schon einen Schritt zu spät. Das heißt, wir versuchen dahin zu kommen, wo sozusagen die Weichenstellung passiert. Wird der Patient krank oder kann er gesund bleiben? Und die Kenntnis der stillen Entzündung ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, um Krankheiten vorzubeugen. Erstens. Zweitens, aber auch wenn ich krank bin und wenn verschiedene Therapien greifen, so bleibt ja die stille Entzündung eigentlich immer noch übrig. Das heißt, die stille Entzündung muss auch bei chronischer Erkrankung mitbehandelt werden. Das wird sehr oft vergessen. Ja, also die Methoden in der Schulmedizin, was Krebs anbelangt, haben sich ja gewaltig entwickelt und gewaltig verändert in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Aber wenn derjenige auf dem Weg der stillen Entzündung da reingekommen ist und dann ist irgendwann mal ein Tumor entstanden und der Tumor, sagen wir so, kann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geheilt werden, also die Manifestation des Tumors ist geheilt, dann bleibt aber doch die stille Entzündung noch übrig. Und solange ich die stille Entzündung nicht behandle, solange ist das Rückfallrisiko wesentlich größer. Also wir haben mit der stillen Entzündung nicht nur eine Primärprophylaxe, wenn man die Kenntnis der stillen Entzündung, also dass Krankheiten primär verhindert werden können, sondern auch, es ist auch eine Sekundärprophylaxe. Das heißt, dass der Patient nicht wieder erkrankt. Er hat einen Tumor gehabt, der wurde operiert, bestrahlt oder was auch immer. Er ist in einem Zustand, wo er relativ symptomfrei ist. Kommen wir gleich noch drauf. Aber es besteht immer die Gefahr, dass der Tumor wieder zurückkommt. Und diese Gefahr können wir dann verringern, wenn wir uns um diese stille Entzündung im Körper, die übrig geblieben ist, oder von vornherein da war, dass wir diese auch behandeln, um den Körper wirklich zur Gesundheit zu führen.
Also es gibt ja die akute Entzündung, das kennt jeder, ne? Man hat sich irgendwie vielleicht irgendwo gekratzt und man kratzt vielleicht weiter, da kommt was rein und dann sieht man die
Ja.
Entzündung oder man merkt, dass man bekommt Fieber. Irgendwas ist ja dann im Körper unterwegs. Stille Entzündung. Merkt man das? Kann man das im Vorwege spüren? Gibt es da Anzeichen
Ja.
für den Patienten jetzt?
Also man merkt Anzeichen, zum Beispiel allgemeine Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsabfall, manchmal Konzentrationsstörungen, also so uncharakteristische Beschwerden eigentlich, die jeder kennt. Naja, ich bin halt ein bisschen sowas, was in die Richtung von einem leichten Burnout geht. Ja, das können auch Zeichen einer stillen Entzündung sein. So, und Sie haben gerade schon freundlicherweise erwähnt, dass es gibt ja eine Sequenz, das heißt, der Körper hat ja ein sehr tolles oder ausgeprägtes System, nämlich das Immunsystem, geschaffen, um Störungen abzuwehren oder aufzuarbeiten. So, und wenn der Körper relativ fit ist, dann macht er das über akute, aber über eine akute Störung. Also er bekommt zum Beispiel Fieber. Das Fieber hat einen bestimmten Verlauf. Es kommen noch Begleitsymptome dazu. Entschuldigung. Und wenn alles gut läuft, kehrt er danach in einen besseren Zustand der Gesundheit, als er vorher war. Diesen Zweck haben oft akute Erkrankungen. Es wird oft übersehen. Man denkt, das ist jetzt lästig. Jetzt muss ich denn jetzt eine Grippe bekommen? Warum kriege ich denn jetzt schon wieder Fieber? Das
Genau.
macht der Körper nicht aus. Na gut, es gibt natürlich Infektionen, klar, aber auch da ist nicht immer klar, wie stark beteiligt man sich. Einer kriegt da ganz leichte Form oder ist nach 3 Tagen wieder gesund. Der andere, wie man jetzt bei Corona sieht, ist Monate oder Jahre oder vielleicht sogar über ein Jahr krank. Das heißt, schon im Verlauf zeigen sich die individuellen Charakteristika dieses Immunsystems. Und im Prinzip versucht das Immunsystem immer über akute Verläufe sich chronisch zu bessern, seine kleinen Wunden, seine kleinen Blessuren, seine kleinen Störungen gleich zu beheben. Und je gesünder der Körper ist, also wenn man jetzt ein Kind nimmt, was unbescholten auf die Welt kommt und auch ja, ganz gut gedeiht, ja, dann wird das Kind immer versuchen, seine Störungen, das sieht man bei Kindern sogar, auch wenn sie psychische Konflikte haben, können sie mit Fieber reagieren. Haben sie das Fieber, sie gehen durch einen Prozess 2, 3 Tage und danach dem Fieber geht es ihnen nicht nur körperlich wieder gut, sondern der Konflikt ist vielleicht auch um 30, 40, 50% verbessert. Das heißt, Krankheiten, das klingt jetzt ein wenig provokant, aber Krankheiten sind eigentlich immer Freunde. Man muss nur verstehen, was der Freund von einem will, ja, und warum der Freund jetzt kommt. Und das Immunsystem ist so gestaltet, als dass von den Freunden immer der beste Freund vorgelassen wird, der verträglichste Freund. Also unter zwei Krankheiten, wenn der Körper entscheiden kann, wird er immer die Krankheit wählen, die ihn weniger stark belastet. Ja? Das heißt, wenn jemand krebskrank wird, dann wäre da vielleicht eine Krankheit abzuwehren, die noch tiefer gewesen wäre. Also Krebs ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ja? Das heißt, das Immunsystem versucht es immer so gut wie möglich zu richten. Wenn es aber lang genug in die Enge getrieben wird, dann kommt auch manchmal so eine Krankheit raus, die einen zunächst einmal furchtbaren Namen trägt. Ja? Der Ahnbeginn, jetzt gehen wir nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist aber der Zustand, wo der Körper eigentlich mit der akuten Krankheit seine Störung abwehrt. Aber wenn er nicht stark genug ist oder wenn ihm dazwischen gefunkt wird, was oft passiert, ja, dann bleibt von der Störung ein Teil übrig. Also der eine kann es mit 3 Tage Fieber auskurieren, der andere hat nur einen Tag Fieber, behandelt es dann irgendwie und kommt zwar wieder so einigermaßen gesund raus, aber es ist was übrig geblieben von der stillen Entzündung. Und nennen wir das Kind mal ruhig beim Namen, das kann jetzt zum Beispiel mal Antibiotika-Behandlung sein. Ja, jemand hat Frauen, neigen zum Beispiel, oder machen wir mal Männer oder Frauen mehr, neigen zu Blasenentzündungen. Ja, eine Blasenentzündung, der Körper versucht es auszuheilen. Ja, schafft es nicht, bekommt er Antibiotika. Die Beschwerden gehen weg, aber es bleibt nach Antibiotika-Behandlung fast immer eine kleine Entzündung übrig. Und jetzt macht der Körper Folgendes: Nach 2, 3 Wochen bringt er diese Entzündung wieder zurück. In der Hoffnung, das Mal kann ich es ganz ausheilen. Ah, der Patient sagt, oder der Arzt sagt, ja, haben wir gerade schon mal gehabt, wir müssen nochmal Antibiotika geben. Vielleicht das mal nicht nur 3 Tage oder 5, sondern 10 Tage lang. So, und jetzt passiert Folgendes: Dieser Versuch des Körpers wird verhindert. Und die stille Entzündung im Körper wächst ein bisschen mehr an. Was bedeutet, dass das dann wiederkommen muss. Weil solange der Körper auf direktem Weg gesund werden will, muss er diesen Rest stille Entzündung auskurieren. Sonst wird da draußen eine chronische Störung. Sie verstehen die Dynamik, ja? Das heißt, wir müssen dem Körper helfen, seine akuten Infekte gut durchzustehen, so dass er gesund rauskommt. Und wenn es beim ersten Anlauf nicht gelungen ist, ihm beim zweiten oder dritten Mal zu helfen, aus eigener Kraft oder mit Hilfe von gesunden Mitteln, sage ich mal, da rauszukommen, damit möglichst wenig stille Entzündung übrig bleibt.
Das heißt, wenn wir mal in die Selbstverantwortung zurückgehen, beginnen wir doch mal vielleicht unserem Körper oder unserem Organ zuzuhören, wenn es sich meldet. Das
Ja.
ist, glaube ich, eine große, eine, ja, natürlich haben wir Stress, ne? Wir haben alle Stress, das können wir uns ja nicht wegreden. Aber wir haben, glaube ich, genau das verlernt, ne? Zuzuhören, was der Körper sagt. Und da möchte ich mal auf einen Teil vielleicht der Ursachen, nochmal der weiteren Ursachen hineinkommen, weil Sie haben ja auch mit dem Ernährungsthema zu tun. Sie sind ja
Sind wir
Ernährungsmediziner.
einen Schritt zu weit schon? Jetzt muss
Sind
ich
wir
noch
schon so
mal,
weit? Okay, dann gehen wir
ja,
nochmal zurück.
ich will noch einen Schritt zurück. Also,
Okay.
wir haben jetzt verstanden, dass der Körper versucht, mit akuten Infekten seine Störungen abzuwickeln. Ja? Das ist auch so, wenn Sie vergleichen, wenn Sie haben Kummer und Sie weinen. Ja? Und Sie müssen mal, großer Kummer war, müssen Sie 2 oder 3 Mal weinen. Aber dann ist vielleicht 70, 80% in Fällen dann Lösungen ein und es ist überwunden. Wenn jetzt aber jemand kommt, und sie weinen, nicht sie, aber irgendjemand weint, ja. Und jemand kommt und sagt, reiß dich zusammen, hör auf zu weinen. Da weinen wir doch nicht gleich oder so. Was passiert? Dieser Heilungsversuch des Körpers wird unterdrückt. Das heißt, das wird unterbunden und der Kummer bleibt zurück. Und wenn der Kummer nicht gelöst wird, er findet keine Lösung, dann breitet er sich aus. So, jetzt ist es ja so, dass zwischen zwei Episoden, wo sich eine akute Entzündung zeigt, beim ersten Mal ist sie nicht ganz ausgeheilt worden, also muss ja zweites Mal kommen. Dazwischen ist der Patient ja beschwerdefrei oder beschwerdearm, sagen wir mal. Vielleicht war die Energie war nicht ganz so gut wie sonst, aber eigentlich ging es mir wieder gut. So, und das ist die Phase, eigentlich die Phase der stillen Entzündung. Deswegen heißt es ja stille Entzündung. Der Patient merkt nichts oder nicht sehr viel oder Uncharakteristisches nur. In dem Augenblick, wo die Beschwerden wieder nach oben kommen, ist es ja nicht mehr still. Ja? Das heißt, es geht um die Zeit vor allen Dingen auch, in der diese stille Entzündung da ist und darauf wartet, quasi wie Dornröschen erlöst zu werden. Ja? Und da ist es wichtig, dem Körper zu helfen, dass er diese akuten Geschichten nach oben bringt, um die stille Entzündung aufzuarbeiten und ihn in dieser akuten Phase unterstützt, sodass es tatsächlich überwunden werden kann und nicht wieder was übrig bleibt oder viel übrig bleibt. So, also es geht um die Dynamik akut krank, stille Entzündung, akut wiederkehrend krank, ich habe das da oben mal aufgeschrieben, akut rezidivierend in einem schönen lateinischen Begriff, akut rezidivierend und man kann es, wurde früher oft als subakut bezeichnet. Subakut ist aber eigentlich dasselbe wie Silent Inflammation oder fast dasselbe. Das heißt, hier bedeutet es, jetzt hat der Körper nicht mehr die Kraft, das in einen akuten Zustand zu verwandeln oder aufzuarbeiten. Und von da ist der Schritt in die chronische Krankheit nur noch ein kleiner. Das heißt, wir wollen versuchen, die Menschen in der stillen Entzündung zu behandeln, zu kriegen, sie aufmerksam zu machen und Maßnahmen zu ergreifen, um die stille Entzündung aufzuarbeiten, sodass der Körper wieder richtig gesund ist. Und dieses Gefahr von chronisch, also meiner Meinung nach, auch die Schulmedizin kommt immer mehr bei mehr chronischen Krankheiten darauf, dass am Beginn eine akute Entzündung stand. Also das sieht auch in der Schulmedizin immer mehr. Das Problem der Schulmedizin ist, dass die Aufarbeitung dieser stillen Entzündung ist nicht die Stärke der Schulmedizin. Und da müssen wir der Schulmedizin, also muss bei mir wohnen ja diese zwei Seelen bei der Brust, die ich aber oft genug gut vereinen kann, das zusammenzubringen und dem Patienten zu helfen. Und jetzt haben Sie schon mir eine Steilvorlage gegeben und das ist die Ernährung. Ich frage jetzt mal die provokante Frage, warum spielt die Ernährung da so eine große Rolle? Das werde ich gleich erklären, aber ich werfe erstmal die Frage auf, sodass man sich darüber, warum, also, warum muss ich jetzt mich, warum muss ich jetzt schon wieder mich einschränken oder warum muss ich jetzt aufpassen und so weiter. So, da tritt jetzt was auf, was mir auch viele Jahre nicht so bewusst war. Und wir haben ja, ich darf immer nicht vergessen, das zu erwähnen, wir machen ja in Bamberg zweierlei Kongresse. Wir machen einen Kongress über integrative Medizin jedes Jahr im Herbst. Wenn man darüber Informationen einfach auf meine Webseite, also einfach meinen Namen googeln, dann kommen wir auf die Webseite. Ich glaube, ich habe auch an euch was geschickt, sodass die Patienten
Genau, das stellen wir unter das Video.
genau,
Genau.
können da direkt nachschauen. Und wir haben letztes Jahr stille Entzündung als Kongressthema genommen, haben aber gemerkt, dass das Thema so groß ist und so wichtig, für mich ist das wichtigste Thema in der Medizin überhaupt, dass wir nochmal einen zweiten Teil davon machen, wo wir uns um die Leber, um den Darm, um die Ernährung und um die Zähne kümmern. All die spielen auch eine Rolle auf dem Weg oder aus der stillen Entzündung. Und deswegen will ich gleich darauf hinweisen, 14. und 15. September haben wir hier sehr schöne Kongresse, die sind durchaus laiengängig, das heißt, ein Laie kann beide Tage besuchen und kann das alles verstehen. Wir haben auch einen Tag, beziehungsweise jetzt inzwischen schon zwei, wo auch Ärzte und Heilpraktiker da sind. Aber unsere Referenten, mir einschließlich, wir reden alles so, wie ich jetzt gerade, dass es jeder verstehen kann. Das ist also ganz wichtig. So, und da ist mir bei der Vorbereitung zu dem Kongress, zum ersten Kongress, ist mir klar geworden, dass der Darm noch eine viel größere Rolle spielt als bisher angenommen. In welcher Form? Ich würde ganz gern, ach so, jetzt zeige ich mal ganz kurz, erinnern Sie mich dran an die wichtige Rolle vom Darm. Ich würde ganz gern hier noch was zeigen. Sieht man das so einigermaßen? Also mein verehrter Lehrer, der Yorgos Vitulkas, selber Vorname, griechischer Landsmann eigentlich, ich bin halb Grieche, hat dieses Modell Ebenen der Gesundheit kreiert. Das sagt aus, wie stark ist Ihr Immunsystem, wie stark ist mein System? Jeder von uns ordnet sich hier auf einer Ebene ein. Und es geht Ebene 1 bis 12, die jeweils in drei Ebenen sind, in eine Gruppe zusammengefasst: Römisch 1, Römisch 2, 3 und 4. Römisch 1, also Ebene 1 bis 3, sind die gesündesten Menschen. Römisch 2 sind die schon nicht mehr ganz so gesunden Menschen. Römisch 3 sind die. Von hier ab beginnt das Feld der chronischen Krankheiten. Also hier diese Schlüsselzone zwischen 2 und 3 ist besonders interessant. Und 4 sind eigentlich die Krankheiten haben, die man zum größten Teil nicht mehr heilen kann. Also das sind die am kränkesten. Das ist ganz wichtig zu wissen, unsere Kinder kommen idealerweise in der Gruppe 1 auf die Welt, leider auch nicht mehr alle. Aber in der Gruppe 1 ist halt alles sehr, sehr viel einfacher. Und die Störungen werden immer, der Körper wird immer versuchen, die Störungen möglichst oberflächlich zu halten, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann ist es manchmal wichtig zu wissen, dass es eine Hierarchie von Organen im Körper gibt. Das heißt, welches Organ ist das wichtigste und welches Organ ist das unwichtigste Organ? Also all das ist wichtig zu sehen, wenn ich eine Störung behandle an einem nicht ganz so wichtigen Organ und ich bekomme hinterher eine Störung an einem wichtigeren Organ, dann war die Therapie nicht richtig. Das heißt, die Störung muss immer in Richtung unwichtigere Organe verschoben werden. Und deswegen zeige ich ganz kurz mal hier, nicht gleich überwältigen lassen, da ist relativ viel Information. Aber man muss das alles gleich verstehen. Also hier sind nochmal die Ebenen aufgezeichnet von 1 bis 12. Und hier habe ich mal, schauen wir mal nur auf diese Seite. Welche körperlichen, kann man das sehen? Ja, fast.
Ja, so
Ja,
ist
ja.
gut, genau.
Die Hierarchie, also am wenigsten wichtig ist die Haut, das sehen wir ganz außen. Also der Körper wird immer versuchen, die Störung auf die Haut zu bringen. Dann die Schleimhaut, Muskel, Knochen, Niere, Lunge, Leber, das ganze Hormonsystem, das Herz. Und ganz oben, man soll es nicht glauben, ist das Gehirn. Ja?
Gehirn, gut.
Das heißt, der Körper wird immer versuchen, das Abwehrsystem wird immer versuchen, die Störung möglichst peripher zu halten. Das heißt, sagen wir mal, eine Infektionskrankheit bei einem Kind, Scharlach oder so, und dann kommt der letzte Rest der Krankheit kommt auf die Haut, ja, oder auf die Schleimhaut. Das heißt, der Körper versucht es immer von innen abzuwehren und nach außen zu bringen. Und deswegen muss man auch mit den Hautstörungen besonders vorsichtig sein, weil wenn man Hautstörungen nicht richtig behandelt und es geht in die Richtung, dann werden tiefer liegende Organsysteme erfasst. Und nur ganz kurz, dass die nächste tiefere Ebene ist die seelische Ebene und die tiefste Ebene ist die geistige Ebene. Das heißt, der Körper wird immer versuchen, Störungen von der geistigen über die seelische auf die körperliche Ebene zu bringen und dann von unten nach oben. Also die Heilungsrichtung ist immer von links unten nach rechts oben. Egal. Und da finde ich, man kann jeden Menschen mit jeder Störung, kann man hier reinbringen und dann schauen, ob er sich gut entwickelt hat. Ja.
Da sind wir wieder bei der Integration aller Ebenen, die uns ausmachen, ne?
Genau. Und das ist ganz wichtig. Und das wollte ich jetzt nochmal zeigen, dass man sieht, es gibt hier eine Hierarchie und es ist wichtig zu sehen, was war vorher, was ist jetzt. Daran sehe ich, ob die Therapie gelungen ist oder nicht gelungen ist. Ja. Wenn einer knochenkrank, also viele von unseren Patienten oder viele von uns haben Knochen- und Gelenkprobleme. Und wenn das behandelt wird und es kommt in der Herzstörung raus, dann ist irgendwas nicht optimal gelaufen. Ja?
Genau, und das ist die verkehrte Richtung,
Wenn
genau.
er aber Knochenprobleme, Gelenkprobleme hat und hinterher kommt ein Hautproblem, ja, dann war die Richtung der Therapie richtig und dann muss man sich natürlich um den Patienten kümmern, bis auch die Hautgeschichte ausgeheilt ist. Ja? Also das ist vielleicht gerade wichtig, drehe mal wieder rum, dass es nicht zu viel Verwirrung gibt, weil es ist dann doch sehr anspruchsvoll. Aber es ist wichtig zu wissen, es gibt eben diese drei, wir sprechen von Science-Ebenen, also die körperliche Ebene, die seelische Ebene und die geistige Ebene.
Ich finde das sehr ermutigend, weil doch ja, sag ich mal, lange Zeit auch sehr plakativ eine Diagnose und dann ist es so feststehend. Das macht ja den Raum auf, dass es vor vielen Ebenen einfach auch Möglichkeiten
Ja,
des Weges nach links oben geht. Ja,
so
dass
ist
wir
es.
einfach auch aus dieser Panik, aus dieser Angst und auch natürlich
Ja.
auch aus so einer Todesangst rauskommen, dass es Lösungen gibt.
Also geben wir schon wieder zwei Steilvorlagen.
Sehr schön.
Die eine Steilvorlage ist die Diagnose mit einem bestimmten Namen spielt vor dem Hintergrund der Stärke des Immunsystems. Das heißt, ich habe eine Migräne, ein Patient mit einer Migräne. Der ist aber in Gruppe 1, sein Immunsystem ist sehr stark, aber er hat trotzdem eine Migräne. Oder ich habe einen Patienten mit einer Migräne in Gruppe 3. Die Verläufe und die Prognose ist gänzlich verschieden. Das heißt, es ist so wichtig zu wissen, wo ist der Patient. Ich habe einen Patienten hier mit in der Gruppe 1, die Beschwerden können ähnlich sein. Der Patient sagt, ich habe, was weiß ich, alle 14 Tage kriege ich eine Migräne, ich liege den ganzen Tag flach und am nächsten Tag bin ich auch noch nicht so ganz fit. Ja, also der Patient selber kann so grob, muss man gar nicht entscheiden, muss man schon ein bisschen Fachmann sein, ein bisschen wissen. Da weiß ich hier, dir, eine Frage könnten wir jetzt schon, die ganz schlauen Zuhörer haben vielleicht eine Frage schon. Also ein Kriterium ist ja, hier sind es Patienten, die noch akut krank werden können. Hier habe ich Patienten, die sagen, ach, vor 20 Jahren habe ich mein letztes Fieber gehabt. Ja. Es bedeutet nicht notwendigerweise was Schlechtes, aber meistens nichts Gutes. Ja? Also weil dieses Immunsystem ist träge, das kann nicht mehr reagieren auf akute Reize. Ganz kurz mal ein Beispiel. Ich habe Patientinnen gehabt, weil die Homöopathie ja so viel geschmäht wurde aus bestimmten Kreisen. Kann mich an eine Patientin erinnern, eine junge Frau, die hat schwerste Migräne. Mit starken schulmedizinischen Mitteln dauernd behandelt und trotzdem alle 14 Tage ungefähr, also einen Tag völlig flach, den ganzen Tag gebrochen, also wirklich und extrem schwere Kopfschmerzen. Wirklich, also, ich habe mich gewundert, wie die das überhaupt aushalten kann, so starke Kopfschmerzen. Und die war aber in der Gruppe 1, das wusste ich auch nicht gleich, aber ich hab gemerkt, das Immunsystem ist relativ stark, gibt klare Informationen. Ich habe ihr ein Mittel gegeben, sie hat noch einmal Kopfschmerzen, das ging schon. Glaube ich, 13 oder 14 Jahre lang in der frühen Pubertät. Ein Mittel bekommen, ein homöopathisches Mittel und einmal noch Kopfschmerzen und seither hat sie nur noch ganz leichte Kopfschmerzen. Die Migräne ist ausgeheilt. Ja. Also es gibt nur noch normale Kopfschmerzen, so Spannungskopfschmerzen, aber diese ganz schrecklichen, sind völlig weg von einem Mittel. Das kann nur in der Gruppe 1 passieren.
Jetzt würde ich mal auf Gruppe 3 zurückgehen, denn wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema Darm. Also, wenn das
Ja.
Immunsystem schwach wird, träge wird, da spielt der Darm ja, wenn der träge wird, glaube ich auch, ist auch ein gutes Erkennungszeichen, oder?
Ist jetzt die zweite Steilvorlage. Also die zweite Steilvorlage. Die zweite Steilvorlage ist die, dass mir bewusst geworden ist, dass der Darm eine überragende Rolle spielt bei der stillen Entzündung. Das heißt, wenn wir uns die Hierarchie von vorhin anschauen, die Haut vor oben und das Gehirn unten, und wenn man sich vorstellt, dass egal, man fragt ja, ja, wo ist denn die stille Entzündung im Körper? An welcher Stelle sitzt sie denn? Ja, die sitzt immer auch im Darm. Also beispielsweise, jemand hat eine Halsentzündung gehabt und die ist nicht ganz ausgeheilt, kommt also nach 2, 3, 4 Wochen, nach 2 Monaten wieder, dann ist eine Entsprechung sitzt immer auch im Darm. Ich habe dann einen Schritt weiter gedacht. Ich habe dann gemerkt oder beobachtet, dass der Darm immer versucht, diese ganzen Organe zu entlasten. Das heißt, egal welches Organ Probleme hat, der Darm nimmt einen Teil zu sich und entlastet dieses Organ, sodass das Organ schneller ausheilen kann. So wie eine gute Mutter, die ihren Kindern Sorgen abnimmt. Ja, so ähnlich kann man sagen. Also der Darm ist eigentlich die Mutter, die sich um alles kümmert, um jede Störung im Körper stört. Kümmert. So, das geht aber nur, solange die Mutter noch kann. Wenn zu viele Organe oder wenn die Entzündung an einem Organ immer wieder verkehrt behandelt wird, immer wieder nicht richtig ausgeheilt werden kann, dann kommt immer mehr auf den Darm und der hat irgendwann mal seine Kapazität erschöpft. Und jetzt wird es richtig gefährlich, weil jetzt ist der Darm, kann nichts mehr kompensieren. Jetzt geht die Störung vom Darm zum Organ zurück, weil er sagt, Kinder, ich kann euch nicht mehr helfen, ich bin völlig am Ende, ihr müsst es euch um eure Entzündung selber kümmern. So. Und den Punkt gilt es zu vermeiden und deswegen spielt der Darm so eine große Rolle, weil in jedem Stadium der stillen Entzündung hat der Darm schon einen Teil, trägt der Darm einen Teil. Und indem ich dem Darm das gebe, was er braucht, helfe ich ihm, die anderen Organe zu entlasten. So einfach ist die Medizin ja.
Eigentlich einfach. Das heißt also, wenn der Mülleimer sowieso schon voll ist, nehmen wir mal den Darm als Mülleimer und der wird immer voller, voller, voller. Irgendwann
Oder
wird er
sagen wir
ja
mal
über.
besser als Reinigungselement. Ja? Also es ist ein Element der Reinigung, der ein Teil der Entzündung, die an irgendeinem Organ sitzt, in der Lunge zum Beispiel, die kann der Darm aufarbeiten. Und die entlastet damit die Lunge. Also er erledigt diese Reinigungsarbeit für die Lunge quasi. Ja.
Das heißt, der Fokus sollte dahin gehen, also das, was man auf allen Ebenen hat, regelmäßig wirklich zu entgiften. Auf allen Ebenen kommen wir mal vielleicht schrittweise auch schon so in ein paar Lösungsansätze. Also das
Ja.
Bewusstsein hinhören, hingucken, was sagt mir mein Körper? Dann brauchen wir den Mülleimer, der regelmäßig entleert werden muss. Also auf
Die
allen Ebenen.
Reinigungsfunktion wiederhergestellt werden kann, ja, genau.
Genau.
Ja.
Und was kann man denn effektiv tun? Also ich sag mal, wir hatten ja ganz kurz das Thema, die eine Steilvorlage Ernährung. Das heißt natürlich, das ist, glaube ich, jedem bewusst,
Ja.
dass eine gesunde Ernährung auch positive Auswirkungen hat.
Also
Aber
man
da ist
weiß.
ja schon das nächste Thema.
Ja, genau, das ist ein Thema für ein eigenes Interview natürlich, aber
Genau.
man kann schon so viel andeuten. Wir wissen heutzutage, dass, also ich habe es wieder gelesen, wir haben so eine Forschung gemacht bei Eingeborenen, die einen sehr hohen Anteil von Ballaststoffen, wir nehmen so 30 bis 40 Gramm idealerweise zu uns, die nehmen 200 Gramm Ballaststoffe am Tag. Da gibt es gar keine chronischen Krankheiten. Also das ist fast unbekannt. Das bestätigt dieses Modell, was ich da kreiert habe, dass der Darm alle Störungen im Körper bereinigen kann oder trainieren kann, also eine Drainage macht dafür. Und das heißt, wir sollten unsere Ernährung so daran orientieren, dass unser Darm wieder besser arbeiten kann. Und eine der häufigsten Störungen, haben Sie sicherlich auch schon gehört, ist der sogenannte löchrige Darm oder auch Leaky Gut
Leaky
genannt. Ja,
Gut,
der Leaky
genau.
Gut spielt da große Rolle, weil das kann man ungefähr messen, wie hoch der ist. Und je nachdem, wie ausgeprägt der Darm ist, hat diese Störung ist, hat dieser Leaky Gut natürlich auch Konsequenzen für den Körper. Es reicht ja nicht nur, sich mit bestimmten gesunden Stoffen zu versorgen. Diese Stoffe müssen ja auch vom Darm noch aufgenommen werden. Oder die Frage, warum gibt es immer mehr Allergien und warum gibt es immer mehr Lebensmittelallergien? Ja, warum? Weil der Darm seine selektive Fähigkeit, also Dinge, die der Körper nicht aufnehmen will, abzuschotten, die verliert er bei dem Phänomen des löchrigen Darms. Es heißt, es kommen Substanzen durch, die der Körper eigentlich gar nicht will oder unzerlegt nicht will. Ja? Das heißt, unser Immunsystem wird völlig überansprucht und deswegen bildet es dann gegen gewisse Lebensmittel Allergien, weil diese Lebensmittel gar nicht mehr ordentlich aufgearbeitet werden können. Und der Darm greift dann irgendwas an, und das ist in dem Fall das Lebensmittel. Aber das Lebensmittel kann eigentlich nichts dafür, sondern die gestörte Darmfunktion ist die Ursache. So, und jetzt ist der nächste Schritt. Fragen Sie, wie kann man die Darmfunktion wiederherstellen? Also die Ballaststoffe habe ich schon erwähnt. Dann gibt es zwei Gruppen von Mitteln, das sind Pro- und Präbiotika. Also Probiotika sind nützliche Bakterien, die dem Körper helfen, wieder sein Gleichgewicht herzustellen. So, jetzt kommt eine ganz interessante Beobachtung. Es wurde eine Studie gemacht, dass man sich die Darmflora in der Gruppe 2 angeschaut hat und sich die Darmflora in der Gruppe 3 angeguckt hat. Und tatsächlich hat man festgestellt, dass durch das Abgleiten in die Gruppe 3 die Darmflora sich so verändert, dass in der Regel pathogene Keime überwiegen. Und in dem Augenblick, wo ich in die Gruppe 2 komme, die nützlichen Keime überwiegen. Das heißt, hier ist genau diese Trennung, ist auch genau die Trennung, wo der Patient Fieber produzieren kann oder nicht Fieber produzieren kann. Und das Interessante beim Darm ist, wie in der Gesellschaft, so ähnlich zumindest, es gibt in der Regel 5% nützliche Bakterien und 5% schädliche, das wäre Gleichgewicht. Besser ist natürlich, die nützlichen überwiegen. Der Rest der Bevölkerung im Darm geht mit der Mehrheit. Also wenn es da 7% sind, dann haben wir praktisch 97% und 3% Pathogene bleiben. Wenn aber die Pathogenen bei 6% liegen, dann ist umgekehrt das Phänomen, dass ein Großteil der Unentschiedenen, die gehen quasi auch mit der Führung und dann gibt es plötzlich ganz viel Pathogen. Und das passiert in dem Augenblick, wo der Körper hier in die Gruppe 3 abgleitet. Bedeutet für uns, dass wenn wir die Leute mit welchen Methoden auch immer wir das schaffen, versuchen wieder von der Gruppe 3 in die Gruppe 2 zu bringen, dann kann man ihm auch dabei helfen, indem er seine Darmflora unterstützt. Ja? Und das geht eben mit diesem Probiotika, das sind also nützliche Bakterien. Präbiotika sind alle Substanzen, die diese nützlichen Bakterien ernähren. Und dann gibt es noch die Gruppe der Ballaststoffe. Aber ich will noch dazu sagen, es ist so wichtig, dass man sich die individuelle Situation anguckt. Weil nicht ein Mensch ist wie der andere. Nicht sagen, also nehmen alle das und alle nehmen das. So einfach funktioniert es nicht, nämlich die Individualität, was auch eins der Kriterien der integrativen Medizin ist, dass ich mir genau anschaue, wer sitzt vor mir, was hat er für Probleme, welche Methoden greifen dann bei ihm am besten an oder welche Kombination von Methoden greifen am besten an.
Und da sind wir schon wieder bei diesem wunderbaren Feld, das, wie Sie haben es schon gesagt, dass es halt eben wirklich ganz individuell ist, aber es gibt ja so viele individuelle Möglichkeiten und dafür braucht es ja einfach wieder dieses Hinhören, Hinschauen, ich sage jetzt mal, eine gute Analyse zu machen, ne? Eine Anamnese, wie man ja so schön sagt,
Auch eine gute
und sich auch
Diagnostik zu machen, ja.
gute
Ja.
Diagnostik und einfach auch das Thema Zeit. Ja,
Ja.
das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und wenn wir jetzt mal bei den Lösungen sind, also einfach mal ganz, ganz grob, also Ernährung darf man sich anschauen.
Ja, dann darf man sich anschauen. Dann darf man sich anschauen, natürlich die Lebensweise, ja.
Genau.
Wie gut sitzt jemand den ganzen Tag? Ich habe gerade einen Patienten gehabt, er sitzt den ganzen Tag vor dem Computer. Wenn er zu Hause ist, sitzt er auch wieder vor dem Computer. Also ich meine, das kann keine gesunde Lebensweise sein. Ja? Also das Ressort der Lebensweise, das Ressort der Bewegung. Ja? Weil Sie ja großer Pfarrer Kneipp-Freund sind, ich
Ja,
bin ja
genau.
Kneipp-Diplomarzt auch. Ja? Da Bewegung, die Ernährung. Ja? Dann, interessanterweise hat Pfarrer Kneipp das Wasser gebracht. Und das gibt es für mich eine Steilvorlage, weil eins meiner großen Gebiete war ja, wo ich groß geworden bin, ist das Lebenswerk von Wilhelm Reich, wo ich übrigens auch ein ganz lesenswertes Buch, damit ich es nicht vergesse, ich halte hier mal in die Kamera, Heilen mit Orgonenergie.
Na?
Das ist beim Thom Verlag erschienen. Worum geht es da? Wasser hat eine extrem gute heilende Eigenschaft auf den Körper, weil sie es schafft, negative Energie aus dem Körper rauszuholen. Was ist negative Energie? Fragt dich der Unbescholtene. Ja. Also Wilhelm Reich war sicherlich nicht der Erste, der die Lebensenergie entdeckt hat. Auch Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, oder die ganzen asiatischen Therapien, die indischen, die Inder haben das Prana, den Begriff des Prana kreiert, die Chinesen das Qi. Ja. Alle wussten, es gibt eine positive Lebenskraft. Und es ist sehr, auch Hahnemann hat davon geredet, dass die muss in Harmonie sein, diese Lebenskraft. Also, und Reich hat dann dazu gefügt, es gibt aber auch einen negativen Teil der Lebenskraft, die entsteht immer dann, wenn die Lebensenergie blockiert ist irgendwo im Körper. Solange aber noch genug Zirkulation da ist und solange die positive Kraft aber überwiegt, ist die Heilung natürlich wesentlich einfacher. Und Wasser hat jetzt diese phänomenale Eigenschaft, dass es diese negative Energie aus dem Körper rausziehen kann. Und das ist, was sicherlich Pfarrer Kneipp gemerkt hat, wenn die Leute Wassertreten gemacht haben oder wenn er mit dem Schlauch abgespritzt hat, entsprechend bestimmter Energie, wissen heute, dass es Energiebahnen gibt. Wer weiß, ob das der alte Pfarrer Kneipp nicht auch schon gewusst hat und hat seine Leute abgespritzt. Und mit dem Wasser hat er den Körper entschlackt und wiederbelebt. So, und jetzt kommt die Steilvorlage, die ich mir selber gebe. Wir machen ja in Bamberg diese Kongresse für integrative Medizin, aber seit einem Jahr machen wir auch einen Kongress für die Gesundheit unserer Natur. Und der ist meiner Meinung nach der noch wichtigere sogar, weil wie mein Landsmann Hippokrates gesagt hat, der Mensch kann nur so gesund sein, wie die Umgebung, in der er lebt. Und unsere Natur leidet. Und jetzt kommen die ganzen Schlaumeier, Entschuldigung, in Anführungszeichen, und sagen, ja, bringt nur ein bisschen das CO2 runter und schon geht es der Natur wieder besser. Also ich weiß, es kostet dem Baum wahrscheinlich ein müdes Lächeln, wenn er das hört.
Ja.
Weil das CO2 ist nicht das Problem in der Natur, das ist gut, es gibt zu viel CO2 im Augenblick, weil wir zu viel fossile Brennstoffe verheizen. Ja, aber das ist nicht das zentrale Problem. Eines der zentralen Probleme ist, dass wir über Jahrzehnte und fast schon Jahrhunderte unseren ganzen energetischen und chemischen Müll in die Natur verfrachten und denken, die wird damit schon zurechtkommen. Ja, der geht's mit dem Darm. Wenn man sich erinnert an die stille Entzündung, ja, der Darm kann nur so viel aufnehmen. Und wenn dann das Ressort voll ist, dann sagt er, pass mal auf, jetzt müsst ihr euch um eure Entzündungen selber kümmern. Und das ist, was im Augenblick in der Natur passiert. An immer mehr Stellen ist die Natur an ihre Grenze gekommen und kann nichts mehr kompensieren von dem, was sie bekommt. Und wenn wir jetzt uns daran erinnern, dass Wasser so eine heilende Eigenschaft hat, dann werden wir vielleicht auch merken, dass das, was in der Atmosphäre stattfindet, eben, wie soll ich sagen, eigentlich ist es der Selbstheilungsversuch der Natur. Nämlich es bildet sich Wasserdampf, es bilden sich die Klimagase, aber es ist auch diese negative Energie, die sich wie in Wolken bildet. Und die bewirkt, dass die langwellige Strahlung von der, die Wärmestrahlung auf die Welt zurückreflektiert wird und deswegen erwärmt sich die Welt mehr. Also es ist nicht nur das CO2, das ist auch damit in dieser Wolke, das ist aber nur ein kleines Bestandteil, ja? Sondern es ist ein ganzes Gemisch. Und eine der Hauptfunktionen spielt die Erkrankung der Lebensenergie. Die Lebensenergie ist krank geworden und wir haben mit Wasser die Möglichkeit, unter anderem diese Lebensenergie wieder zum Schwingen zu bringen. All dies, zeige ich nochmal, beschreibe ich hier in dem Buch, wie das beim Menschen funktioniert. Das Buch, wie es in der Natur funktioniert, das müssen wir erst noch schreiben.
Naja, aber also wir verlinken das Buch natürlich auch unterhalb des Videos, ganz wichtig. Das heißt also, unsere Natur fiebert auch gerade. Sie haben gesagt, es erwärmt sich. Das heißt, es hat schon.
Zum Teil fiebert sie, zum Teil ist sie in einer stillen Entzündung. Also sowohl als
Genau.
auch. Ja.
Genau, das heißt also, wir haben also einen ganz großen Weg vor uns, diese Dinge auch wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Integrativ Mensch, Natur, wir gehören zusammen. Und dazu gehört das Wissen, sich wirklich
Ja.
damit zu beschäftigen. Das ist das, was Sie ja, Professor Cavouros, ja auch machen. Sie machen Aufklärungsarbeit. Ja, und Sie haben es schon gesagt, Ihren Kongress zu nutzen. Natürlich auch, Sie sind im Internet ja auch mit vielen Videos, vielen Interviews auch zu sehen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Orgon, das wäre jetzt wieder ein ganz eigenes Thema, was wir hier noch aufmachen können und natürlich auch werden. Vielleicht noch zum Abschluss. Was kann man jetzt wirklich tun, wenn man merkt, okay, mein System ist aus dem Lot? Was würden Sie raten? Was darf jetzt unser Zuschauer tun als allererstes? Sie haben, ich sage jetzt
Ja.
mal ein ganz großes Beispiel. Sie haben von DigiGut gesprochen. Es gibt ja die Möglichkeit, auch Tests im Internet zu erwerben. Was würden Sie aber generell, wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist erschlafft, ich bin müde, erschöpft, mein Darm funktioniert nicht, es kommen immer wieder die gleichen Themen. Was darf man tun?
Also
Selbstverantwortung.
noch mal ganz kleinen Ball zurück in die Natur. Ich wollte nur noch sagen, die Rolle des Darmes in der Natur. Wer spielt es wohl? Frage an Sie. Wer übernimmt diese Rolle? Der Darm ist ja der Gnädige, der alle Entzündungen an sich, der entgiften kann. Wer ist in der Natur oder wer ist der Hauptbestandteil dieses Darms in der Natur?
Das ist eine spannende
Gute
Frage.
Frage.
Das ist eine spannende
Ne?
Frage. Genau, genau, da lassen Sie uns doch noch mal kurz drauf eingehen. Also
Ja, ich.
ich würd dir fast sagen, es ist die Erde.
Also es ist mehrteilig. Es ist die Erde, der Boden, ja, der humusreiche Boden. Es ist das Grünland. Es sind die Moore, das weiß man. Aber das Allerwichtigste sind die Bäume. Die Bäume schaffen es, die können diese blockierte Energie nennt man auch DOR, also DOR geschrieben. Die Orgon und DOR, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Das heißt also DOR. DOR. Wenn der Baum an den Wurzeln DOR aufnimmt, bis es oben bei den Blättern verdunstet, ist es in Orgon verwandelt. Das heißt, das Wasser, was oben aus den Blättern rauskommt, ist nicht nur das sauberste Wasser auf der Welt, sondern auch das energetisch beste Wasser. Das bedeutet, die Bäume können diese Transformation von Orgon zu DOR rückgängig machen. Und das ist Orgon, die gesunde Energie. Also das ist der natürliche Kreislauf. Hier haben wir viel zu viel und die Bäume schaffen es, hier wieder zurück zu verwandeln. Also die Bäume nehmen am meisten die Funktion des Darmes auf, die es schafft, die ganze Welt zu entgiften. Das heißt, für ein Lösungsmodell in unserer Natur ist es, mehr Grünland, besserer Humus, wieder die Moore werden wir zum Teil wieder geflutet und mehr und viel mehr Bäume anzupflanzen. Ja.
Mikroorganismen zu nähren, ne? Da ist das ganz effektive Mikroorganismen ist vielleicht auch noch ein großes Thema.
Richtig.
Also wie Ballaststoffe im Darm, ne?
Effektiv, Mikroorganismen sind die Brücke, weil die kann man sowohl für die Natur verwenden, ja,
Als auch für den
als auch kann
Darm.
man sich für unseren Körper, das ist eine schöne Brücke zu unserem Körper. Also was kann der Mensch machen? Der Mensch, wenn er ordentlich erkrankt ist, braucht er Unterstützung. Also niemand kann sich selber, man soll dann zum Arzt gehen. Also ich nehme immer wieder gern Patienten auch auf, weil ich auch immer wieder Patienten gesund machen kann. Da müssen ja auch wieder Kranke nachkommen, dass die Gesunden ersetzt werden, weil am besten ist, wenn der Arzt Patienten gesund macht. Also, man braucht jemanden, der eine Diagnostik mit einem macht, um festzustellen, was ist überhaupt los mit dir. Weil, wenn man jetzt zur normalen Schulmedizin geht, mit diesen Störungen uncharakteristisch, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, ab und zu ein bisschen Kopfschmerzen. Aber die schulmedizinische Mühle kann sein, findet überhaupt nichts. Oder vielleicht auch nicht das Richtige. Ja? Aber die grundlegende Störung ist diese stille Entzündung und der Darm ist mit beteiligt. Also, in jedem Fall ist es gut, den Darm wieder aufzubauen. Und da kann jeder jeden Tag beginnen. Ja? Indem er zum Beispiel den Zucker weglässt, ja? Indem er mehr Ballaststoffe zu sich nimmt, indem er tierische Eiweiße begrenzt von der Menge, ja? Indem er die Zubereitungsarten so macht, dass sie für unsere Gesundheit. Also, es ist ein Thema, wo man jetzt einsteigen könnte. Hab ja auch die Ernährungsmedizin. Also, auch da ist es gut, sich beraten zu lassen, aber man kann morgen schon ein bisschen was anfangen. Der Körper wird sofort erleichtert sein, wenn man den Zucker weglässt, zum Beispiel. Sofort wird er positiv darauf reagieren. Ja. Also, und dann muss man halt schauen, was ist der individuelle Weg für den Einzelnen, da am besten rauszukommen, Ernährung auf Dauer einzuhalten, die einem schmeckt, wo man auch noch satt wird und die gleichzeitig für den Darm gut ist. Also da muss ich für jeden ein individueller Kompromiss finden. Und da gibt es auch keine Einheitsverordnung für alle. Ja. Dann hat sich gezeigt, dass die Homöopathie sehr, sehr kräftig ist, Störungen auszuheilen, weil die verwandelt eben oft diese chronischen Sachen in akute Sachen zurück und kann sie dann ausheilen. Aber auch alle anderen Naturheilmethoden, Pfarrer Kneipp, wir haben ja vorhin schon angefangen. Die Kräuterheilkunde ist wichtig, das Wasser ist wichtig, die Ernährung ist wichtig, die Bewegung ist wichtig. Und das Fünfte, was Pfarrer Kneipp noch gebracht hat, ist die Ordnungstherapie. Das bedeutet, ordne dein Leben. Auch da braucht man manchmal Unterstützung, um aus seinem Hamsterrad rauszukommen und durch ein paar Hinweise sein Leben wieder auf eine gesunde Bahn zu lenken. Was mir gut gefallen hat bei Ihnen vorhin, aber es gibt jede Menge Hoffnung. Es ist nicht so, dass wir machen ja auch Dunkelfeldanalysen vom Blut, da sehen wir gleich, was los ist. Aber wir machen das immer so in einem Tenor, ja, das kann man machen, das kann man machen und das kann man machen. Also es ist nicht irgendwas, wo man nichts machen kann, sondern man kann immer seine Lage ein bisschen nach oben, wie weit nach oben ist unterschiedlich, aber man kann sie immer ein bisschen nach oben verbessern. Ja.
Ja, und da sind wir schon, sag ich mal, so im Abschließenden in der Essenz. Es geht ja auch ganz viel, Sie haben es gesagt, um die Lebensenergie. Die Lebensenergie beinhaltet alle Ebenen. Das heißt auch
Ja.
die emotionale, die geistige Gesundheit und das Glück. Wir dürfen das Glück ja auch nicht
Genau.
ganz und gar vergessen, weil wenn wir einen guten Geist haben, wenn wir uns mit Hoffnung beschäftigen, dass wir nach vorne, nach Lösungen schauen, und das haben Sie ja heute auch gezeigt, dann steigt ja auch das Level der Energie
So
wieder.
ist
Und
es, ja.
genau, und all diese, also ich sag mal, all diese Punkte, die Sie angesprochen haben, Organ, das Buch von Ihnen, die Möglichkeiten natürlich auch Kontakt aufzunehmen, Mikroorganismen in unserem Körper, sag ich mal, das sind alles Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Es ist so wichtig, dass wir einfach Lösungen bieten, dass wir uns nicht einfach hinsetzen und uns ergeben und sagen, das ist alles hoffnungslos. Nein, auch die Natur, nochmal vielen Dank auch für dieses tolle Bild des Baumes. Viele von uns kennen das. Ja, dass man auch in der Natur Kraft schöpfen kann.
Ja,
Ja, den Baum auch mal wieder
genau
wahrzunehmen.
warum umarmen denn Leute Bäume, ja? Weil
Genau.
sie wahrscheinlich ganz genau spüren, dass die Energie, die da drin zirkuliert, eine gesunde Energie ist, ja.
Professor Kabura, Sie haben, finde ich, ein ganz, ganz großes Feld aufgemacht für wirklich viele Möglichkeiten. Dafür bin ich Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich dankbar. Und ich freue mich schon auch auf die Reaktion unserer Zuschauer. Und natürlich nochmal hier an dieser Stelle auch zu erwähnen, September, magen Sie nochmal das Datum sagen?
14. 15. September. Bitte rechtzeitig anmelden, weil wir haben nur begrenzte Plätze. Aber es gibt, die Leute sind immer sehr, sehr glücklich, wenn sie so einen Tag oder 2 Tage bei uns verbringen, weil man lernt, was kann ich in der Dreiviertelstunde viel erzählen. Aber wenn den ganzen Tag verschiedene Referenten kommen, kriegt man doch ein sehr reichhaltiges Bild und auch sehr, sehr viel Hoffnung. Ich hoffe, dass die uns jetzt zuhören, dass die schon Hoffnung dadurch gekriegt haben. Und vielleicht nochmal ein Punkt zu denen, die schon chronisch, also der wichtigste Punkt ist die, dass man verhindert, dass man chronisch krank wird. Aber auch wenn man schon chronisch krank ist und ist in Behandlung, ist es doch immer wichtig, auch diese stille Entzündung und den Darm mitzubehandeln, weil dann bleibt man auch länger gesund.
Ja, und kommt in einen besseren Zustand. Das ist ja
Im
das
besseren
große
Zustand.
Ziel. Genau.
Auf
Genau, die Stufen
dieser
aufzusteigen.
Jakobsleiter der Gesundheit, ja.
Ja, ganz wunderbar. Und dann kommt das Glück auch wieder zurück, denn das ist ja ganz wichtig in dieser Zeit. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses schöne Interview und ich wünsche Ihnen natürlich ganz viel Gesundheit und herzlichen Dank nochmal für dieses schöne Abschlusswort auch. Herzlichen
Und danke
Dank.
und Dankeschön für das schöne Interview. Dankeschön.